ARD.
Daten zeigen, Beschäftigte in Deutschland sind häufiger krankgeschrieben.
Razzia wegen Bombendrohungen. Jugendliche sind im Visier der Ermittler.
Und die EU verschärft die Regeln für Spielzeug.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Moin aus Hannover.
Und guten Tag aus Köln, beziehungsweise Mönchengladbach. Aus Mönchengladbach nach Köln gefahren heute.
Du hast beide Städte schon vereint
heute. Genau.
Heute ist Mittwoch, der 26. November. Schön, dass ihr uns heute hört. Wir sind Uli Spinnrad und Moritz Zachow.
Und ihr wisst natürlich, dass ihr uns auf allen möglichen Podcast-Plattformen hören könnt und vor allem auch in der ARD-Audiothek. Also es lohnt sich da mal vorbeizuschauen und vorbeizuhören.
Hast du eigentlich die vergangenen Erkältungswochen gut überstanden oder warst du zuletzt mal krankgeschrieben?
Nee, bis jetzt. Ich klopfe mal dreimal auf Holz, bin ich noch ganz gut davon gekommen. Genau, also ein bisschen Schnupfen habe ich jetzt, so kleines Schnupfnäschen, aber im Großen und Ganzen noch gut durchgekommen. Und du?
Ja, sehr gut. Ich habe es bisher auch ganz gut geschafft, war dieses und auch letztes Jahr, ja wenn überhaupt, würde ich jetzt mal sagen, nur wenige Tage krankgeschrieben und falle damit tatsächlich deutlich unter den Durchschnitt in Deutschland.
Wenn ich jetzt böse wäre, könnte ich natürlich sagen, du arbeitest ja auch nicht so richtig körperlich. Also wir beide nicht. Und du kommst auch nicht aus dem Saarland oder aus Sachsen-Anhalt, weil da sind nämlich die meisten Menschen im vergangenen Jahr krankgeschrieben gewesen. Das zeigen Daten von Millionen Versicherten. Die haben unsere Kolleginnen und Kollegen vom Bayerischen Rundfunk ausgewertet.
Genau, und die Zahlen zeigen, wir Deutschen waren im vergangenen Jahr im Schnitt insgesamt knapp 22 Tage krankgeschrieben. Das sind nochmal 4 Tage mehr als noch 2016. Aber ja, du hast es gesagt, ich arbeite ja auch nicht körperlich. Meist sind es dann Reinigungskräfte, Logistiker oder auch Angestellte aus Berufen in Verkehr und Produktion, die sich dann krank schreiben lassen. Und das hängt bei ihnen dann nicht unbedingt mit der Schnupfnase, mit einer Erkältung zusammen, sondern es liegt bei ihnen dann auch oft an Rückenschmerzen.
Ja, aber wenn es dann doch mal eine Infektion schuld war, dann oft die klassische Grippe und seit der Pandemie eben auch immer noch Corona. Das sagt Professor Dr. Leif Erik Sander. Der leitet die Klinik für Infektiologie und Intensivmedizin an der Charité in Berlin.
Wir haben mit Covid-19 eine weitere große Atemwegserkrankung dazu bekommen, die es vorher einfach nicht gab. Die macht ungefähr genauso eine hohe Krankheitslast wie die saisonale Grippe, die Influenza. Und die ist jedes Jahr schon deutlich spürbar. Die ist volkswirtschaftlich spürbar.
Volkswirtschaftlich spürbar heißt, dass Krankschreibungen ja auch bedeuten, dass weniger gearbeitet wird und damit auch weniger Ertrag erwirtschaftet wird. Seit es Corona gibt, hat sich die Zahl der Krankheitstage wegen einer Atemwegserkrankung auf 4 Tage verdoppelt.
Das liegt aber nicht daran, dass wir kränker, sondern auch, dass wir gelernt haben, auch mal auf unseren Körper zu hören, uns auszuruhen und zu Hause zu bleiben, das sagt der Arzt der Charité. Außerdem nehmen wir mehr Rücksicht auf Kolleginnen und Kollegen, weil wir sie nicht anstecken wollen. Das finde ich persönlich auch sehr gut an dieser Stelle. Hat ja auch wirklich keiner Bock drauf, wenn der Kollege hustend und schniefend daneben einem sitzt.
Ne? Das stimmt. Das Bewusstsein hat sich, glaube ich, seit der Pandemie so ein bisschen verändert dafür. Die Daten von den Betriebskrankenkassen, die zeigen übrigens auch noch was, nämlich die Zahl der Fehltage wegen psychischer Erkrankungen. Die ist seit 2016 kontinuierlich angestiegen. Im Schnitt waren Menschen in Deutschland deswegen im vergangenen Jahr 4 Tage krankgeschrieben.
Außerdem zeigen die Studiendaten, wer psychisch belastet ist und sich dann noch erkältet, fällt meist länger aus. Also Krankheiten können sich gegenseitig verstärken.
Also wir wissen dank dieser Daten schon eine ganze Menge. Es braucht ja mittlerweile dann auch nicht mehr den gelben Schein, um sich krank zu melden, sondern der Arzt oder die Ärztin schickt alles digital an die Krankenkasse. Stichwort elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Die gibt es ja inzwischen seit 3 Jahren. Die macht es schon deutlich einfacher.
Und weil wir die Daten alle dadurch eben ganz genau erfasst haben, wissen wir auch, dass das Saarland und Sachsen-Anhalt Spitzenreiter bei den AU-Tagen sind. 28 Tage sind es da, zum Vergleich 22 sind es ja im Schnitt in Deutschland. In Sachsen-Anhalt arbeitet Nadja Achtert als Hausärztin.
Wir zählen zu einer der sozial schwächsten Regionen. Das korreliert mit Prävention und Gesundheit. Prävention kostet auch Geld, sich gesund zu ernähren, auch Risikofaktoren. Faktoren, Nikotin etc., das spielt eine große Rolle.
Nadja Achtert hat ihre Praxis in Hettstedt im Südharz und klar, die Faktoren, die sie nennt, die spielen auch eine Rolle. Wer mehr verdient, kann sich schon eher das Fitnessstudio und auch gute Lebensmittel leisten, also gesund leben.
Ja, und was auch noch obendrauf kommt, sind die Arbeitsbedingungen. In wirtschaftlich schwächeren Regionen sind die eben auch oft schlechter und dazu gehört auch der Osten. In wirtschaftlich stärkeren Regionen, wie zum Beispiel dem Süden, da können sich Firmen auch bessere Arbeitsbedingungen leisten. Also das in Anführungsstrichen Streber-Bundesland ist deswegen auch Baden-Württemberg mit nur 18 Tagen, die Angestellte da im Schnitt krank sind. Nochmal zum Vergleich, 22 im Schnitt sind es. Also ganze 10 Tage sind das weniger als in Sachsen-Anhalt und im Saarland, den beiden Spitzenreitern.
Zum Thema Krankheitstage in Deutschland haben unsere Kolleginnen und Kollegen vom Bayerischen Rundfunk einen Film gemacht und alles da nochmal ganz genau erklärt. Und den Film verlinken wir euch natürlich in der Folgenbeschreibung.
Unsere Kurznachrichten.
Die EU verschärft den Schutz von Hunden und Katzen. Künftig müssen alle Tiere in der EU gechippt werden. Das soll vor allem den illegalen Handel mit Tieren eindämmen, der durch Online-Werbung und Social Media in den vergangenen Jahren zugenommen hat. Allerdings gilt die Chippflicht für alle Hunde und Katzen endgültig erst in 15 Jahren.
In Bexbach im Saarland ist ein Gerichtsvollzieher erstochen worden, offenbar während einer Wohnungsräumung. Der mutmaßliche Täter, dessen Wohnung geräumt werden sollte, ist schon festgenommen worden. Über die Sicherheit von Gerichtsvollziehern wird seit Jahren diskutiert, weil immer mal wieder Angriffe passieren. In Nordrhein-Westfalen sind sie deshalb inzwischen mit Schutzwesten und Pfefferspray ausgestattet.
Der ehemalige brasilianische Präsident Bolsonaro muss definitiv für 27 Jahre in Haft wegen eines geplanten Putsches. Er hat keine Möglichkeit mehr, das anzufechten. Eigentlich war er nur unter Hausarrest gestellt und hatte eine Fußfessel. Die hat er aber versucht, mit einem Lötkolben zu öffnen und deshalb muss er jetzt doch in Haft.
Der Zoo in San Diego, Kalifornien, trauert um eine Riesenschildkröte. Grandma ist mit 140 Jahren gestorben. Was für ein Alter. Mhm. Sie hat 2 Weltkriege überlebt und 20 US-Präsidentschaften. Die Schildkröte war in den 1920er Jahren in den Zoo gekommen. Aber ihre Knochenprobleme sind immer schlimmer geworden. Kein Wunder nach 140 Jahren. Und deshalb ist sie jetzt eingeschläfert worden.
Rest in peace, Grandma. Ob das Zufall ist, dass das wie Grandma klingt? Man weiß es
ich
nicht.
Ich glaube nicht.
Möge sie in Frieden ruhen, wie gesagt. Ganz anderes Thema, Moritz. Los geht's.
Ja, so wie es aussieht, hat der ganze Spuk von vielen bundesweiten Bombendrohungen ein Ende. Hinter einer Serie von Drohmails, die vor allem im vergangenen Jahr verschickt wurden, stecken offenbar 2 Anfang 20-Jährige und 2 16-Jährige. Die kommen aus Herne im Ruhrgebiet, aus Dortmund, aus Frankfurt am Main und ein Verdächtiger kommt auch bei mir aus Niedersachsen. Gestern gab es eine Razzia bei ihnen.
Ja, ich erinnere mich da vor allem an so einen Fall, der war in Magdeburg bei den Kollegen vom MDR. Das war, glaube ich, letztes Jahr im Oktober. Da sind irgendwie alle aus dem Funkhaus raus, mussten da das Gelände verlassen, weil es eben auch eine Drohmail gab mit einer Bombendrohung. Die Polizei hat das damals sehr ernst genommen. Da ist dann auch alles mit Spürhunden abgesucht worden, aber wie so oft ist es nichts gefunden worden.
Ja. Einmal das, ne? Und ich erinnere mich vor allem noch daran, als das Einkaufszentrum in Essen evakuiert wurde.
Ah, ja.
Da wurde in einer Drohmail an die Polizei behauptet, dass darin mehrere Bomben verteilt wurden. Da mussten dann hunderte Menschen raus. Die Polizei hat jeden Winkel dieses Einkaufszentrums abgesucht, aber auch da nichts gefunden. Ja, es gab nämlich auch nichts. Es war eine leere Drohung, die hat aber sehr viele Menschen verunsichert.
Ja, und es gab auch viele Fälle von Drohmails an Schulen. Das ist ja wirklich was Krasses. Also muss man sich mal vorstellen, was das mit den Schülerinnen, Schülern und Lehrkräften macht. Es gab ja schon auch mal Amokläufer in Schulen und so. Und ich glaube, das ist schon eine enorme psychische Belastung, wenn es dann plötzlich heißt, Bombendrohung, bitte alle raus. Und keiner weiß, ist es echt oder nicht.
Bei den Tatverdächtigen jetzt gilt natürlich die Unschuldsvermutung. Die Polizei ermittelt ja erst noch. Aber trotzdem können wir uns natürlich die Frage stellen, warum macht man sowas eigentlich? Und dazu sagt das Bundeskriminalamt, den mutmaßlichen Tätern, denen ging es offenbar einfach darum, Unruhe zu stiften. Sie wollten wohl diese riesigen Polizeieinsätze provozieren und die größtmögliche Verunsicherung in der Bevölkerung erreichen, um sich dann an der Aufmerksamkeit zu erfreuen.
Einfach nur Stunk machen. Und diese ganzen Mails, die die mutmaßlichen Täter verschickt haben, die hatten häufig auch einen islamistischen Bezug. Aber das war wohl komplett erfunden, sagt das BKA. Es gibt überhaupt gar keine Hinweise darauf, dass diese Taten religiös motiviert waren.
Was die Ermittler bisher wissen, ist, dass sich die Gruppe vor allem online vernetzt hat. Es ist bisher auch nicht klar, ob sie sich überhaupt mal im echten Leben getroffen hat, ob sie sich da kannten. Sie sollen ihre Chatgruppe Schweinetreff genannt haben und in der Gruppe sollen auch mehr Menschen sein als diese jetzt 4 Verdächtigen. Da könnte es bald also vielleicht noch mehr Tatverdächtige geben.
Ja, aber jetzt müssen erstmal viele Festplatten und USB-Sticks ausgewertet werden, die die Ermittler bei der Razzia sichergestellt haben. Was den Verdächtigen dann am Ende drohen könnte, das ist noch nicht ganz klar, es ist ja auch niemand festgenommen worden, aber wer vorsätzlich solche Polizeieinsätze provoziert, dem können schon heftige Geldstrafen drohen, weil so Einsätze sind natürlich richtig teuer mit richtig viel Personal und es drohen sogar teilweise auch Haftstrafen.
Im Falle der beiden Minderjährigen, 16 waren die, geht es wahrscheinlich eher um erzieherische Maßnahmen, damit sie verstehen, was sie da eigentlich ausgelöst haben. Wobei ich mir schon vorstellen könnte, dass sie sehr gut verstehen, was sie da ausgelöst haben, aber na gut. Aber auch für sie sind Jugendarreste möglich.
Das Ganze ist übrigens aufgeflogen, weil die Bombendrohungen immer ziemlich ähnlich geschrieben waren. Auch Drohungen, die zum Beispiel nach Österreich gegangen sind. Da haben die Ermittler dann länderübergreifend zusammengearbeitet, Zusammenhänge identifiziert und dann letztlich diese vier Beschuldigten in Deutschland überführt. So, Moritz, ich weiß nicht, ob du auch Kinder im Freundes- und Familienkreis hast, die von dir was zu Weihnachten geschenkt bekommen. Ich bin jedenfalls gerade mittendrin in der Geschenkebesorgung für meine Neffen und die Kinder von Freunden und ich gebe zu, es wird auch nicht immer das pädagogisch sinnvolle oder öko-zertifizierte Holzspielzeug sein, sondern zum Beispiel auch eine Nerfgun, also so eine Plastikknarre mit Schaumstofffeilen.
Okay, kenne ich auf jeden Fall. Ich hoffe jetzt, dass dein Neffe nicht zuhört, sonst hast du ordentlich gespoilert.
Ich glaube, er ist noch zu jung für diesen Podcast.
Okay, aber die Eltern wissen schon, oder?
Es ist abgesprochen. Zumindest okay, mit der Hälfte der Eltern. 50% wissen es, 50 vielleicht noch nicht.
Okay, dann hören die hoffentlich nicht den Podcast, wie auch immer. Bei allen Spielzeugen, die wir hier in Deutschland im Laden so kaufen, können wir sicher sein. Die sind auch sicher, zumindest was Chemikalien angeht, die da drin verarbeitet sind. Die EU hat ja auch schon lange recht strenge Regeln, was das angeht, aber trotzdem hat sie die jetzt nochmal verschärft.
Ja, das Stichwort ist PFAS, das sind die sogenannten Ewigkeitschemikalien. Der wiederholte oder auch dauerhafte Kontakt damit kann krank machen und verschiedene Krebsarten verursachen. Das ist natürlich besonders schlecht, wenn schon Kinder mit so Zeugs in Berührung kommen. Und weil zum Beispiel die Stiftung Warentest diese Chemikalien noch immer mal wieder in Spielsachen findet, hat die EU die Regeln jetzt nochmal verschärft.
Und damit auch kontrolliert werden kann, dass das Spielzeug wirklich sicher ist, wird auch ein sogenannter digitaler Produktpass eingeführt. Der nimmt die Händler in die Pflicht. Die müssen dafür sorgen, dass die Produkte einen Pass haben, zum Beispiel in Form eines QR-Codes, wo dann Warnhinweise aufgeführt sind über die Inhaltsstoffe. Und das gilt dann insbesondere auch für Dritthändler, also um sowas wie Amazon, Temu oder Shein.
Genau, weil das ist ja genau das Problem. Ne? Also das Zeug im Spielwarengeschäft bei uns in der Innenstadt ist sowieso unbedenklich, auch jetzt schon durch die strengen EU-Regeln. Aber die Realität ist natürlich auch bei mir, dass man Spielzeug eben oft im Internet kauft, wie zum Beispiel auch so eine Nerf-Gun. Und da hatte die EU bislang relativ große Schwierigkeiten, das zu überwachen. Dieser digitale Pass, der soll das verbessern und dann nebenbei auch noch dem Zoll helfen.
Ja, der dann eben gefährliche Produkte auch einfacher herausfiltern kann, klar, weil die entweder gar keinen aufgedruckten Pass haben oder darüber sofort erkennbar ist, dass sie nicht den EU-Regeln entsprechen. Und jedes Unternehmen, das Spielzeug in eines der EU-Länder einführt, muss den Pass auf seine Produkte machen. Auch bei jedem Online-Produkt ist das dann so.
Wobei man dazu sagen muss, dass das für die Spielsachen, die jetzt dieses Jahr unterm Weihnachtsbaum liegen, noch nicht relevant ist. Die Hersteller und Händler, die haben insgesamt 4 Jahre Übergangszeit, um das für alle ihre Produkte umzusetzen.
Ich sehe uns schon in den nächsten Jahren, das dann immer mal wieder zu erzählen, bis es dann irgendwann mal umgesetzt ist. Bis dahin gelten nämlich dann die bekannten Prüfzeichen, CE. Damit erklären die Händler und Hersteller, dass die Sachen EU-Standards entsprechen. Das wird zwar nicht nochmal kontrolliert, ist aber trotzdem erstmal ein guter Indikator, dass ich da keinen Schrott kaufe.
Und was noch besser ist, ist das sogenannte GS-Siegel. Das steht für geprüfte Sicherheit und das zeigt wirklich an, dass das Spielzeug ungefährlich ist.
Würde mich ja echt mal interessieren, wie viel CE- und GS-zertifiziertes Spielzeug auf den Wunschzetteln der Kinder steht. Die achten da wahrscheinlich nicht ganz so drauf. Also diese Wunschzettel, die an den Weihnachtsmann gehen, meine ich. Bei mir in Niedersachsen gibt es ja diese beiden berühmten Orte mit Postämtern, die jetzt zur Weihnachtszeit viel zu tun haben, weil sie Briefe bekommen. Nikolausdorf und Himmelpforten sind das.
Das klingt schon so weihnachtlich. Bei uns in NRW gibt es Engelskirchen. Da können Kinder ihre Wunschzettel auch ans Christkind schicken. Und viele Briefe kommen an all diese Orte ja aus dem Ausland. Die sind nämlich inzwischen alle international ziemlich bekannt.
Nikolausdorf eben auch. Und in diesem Fall gibt es noch eine sehr schöne Geschichte von Hubert Weddehage. Der ist 72 Jahre alt. Der leitet das Nikolausbüro in dem 1200 Seelendorf. Und er hat schon als Schüler mitgeholfen, all die Briefe der Kinder zu beantworten. Das finde ich richtig schön.
Cooler Job, wenn man ein Nikolausbüro leitet. Mega. Wichtige Führungsposition. Aber wichtig für alle Kinder, wer eine Antwort haben will, sollte seinen Brief rechtzeitig abschicken. Am besten bis Anfang Dezember.
Wenn ich mir etwas wünschen könnte, dann würde ich mir wünschen, dass Magda morgen mit mir hostet.
Okay, das nehme ich nicht persönlich. Ich gönne dir Magda. Ich kann dir den Wunsch sogar erfüllen. Die ist nämlich morgen mit dir hier. Ich habe frei und wünsche euch allen erstmal einen schönen Tag. Mach's gut.
Bis dahin, ciao.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk, heute zusammen mit dem Norddeutschen Rundfunk.